Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
Herzlich willkommen zur Wahlsonderfolge unseres Podcasts von jetzt auf gleich. Wahlsonderfolge in der Tat, weil wir wollen hier heute sprechen über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Und wir ist heute eine kleinere Runde. Jeanette als Host ist heute leider verhindert, aber dabei ist heute Karl Rudolf Korte am anderen Ende des Mikrofons.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass wir sprechen können. Und wir haben uns vorgenommen, so kurz und knackig über die Wahl zu sprechen, aber vielleicht weniger über die Wahl, sondern eher über die Konsequenzen dieser beiden Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und das Schöne ist, wir haben in dem Podcast so eine kleine Tradition, die wir immer wieder brechen, weil wir zum Teil nicht dran denken, dass wir sie aufwärmen. Aber wir haben sie diesmal wiedergefunden. Wir fragen unsere Gäste immer, ob sie für den Anschlussgast eine Folgefrage haben, die wir mit in den Podcast nehmen. Üblicherweise stellen wir die am Ende, aber diesmal passt die super an den Anfang. Denn Klaus Dörre, den wir letztes Mal in der letzten Folge unseres Podcasts hatten, hat eine direkte und unmittelbare Verbindung zu unserer Sonderfolge. Er ist nämlich Soziologe in Jena und er hat interessanterweise oder vielleicht auch nicht ganz überraschend eine Frage uns mitgegeben, die super passt und eine Steilvorlage ist. Und die will ich gerne an dich weitergeben, Kalle. Er hat von Schicksalswahlen, anstehenden damals noch Schicksalswahlen in Thüringen und Dresden gesprochen und hat gefragt, wie denn eigentlich die anderen politischen Kräfte damit umgehen, wenn die AfD stärkste Kraft geworden sein wird. So hat er es damals formuliert. Damals war es hypothetisch, jetzt wissen wir, der Fall ist nur in Anführungszeichen in Thüringen eingetreten, aber nicht in Sachsen. Aber vielleicht starte ich mal mit der Frage, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Wie gehen vor allem die anderen Kräfte damit um? Offene Frage an dich für den Start.
Ja, kommt auf die Perspektive an. Sind es jetzt die konkreten Parlamentarier, die im Landtag damit konfrontiert sind? Im Thüringer mit eben einer neuen, übergroßen AfD ist es an der Logik der Parteien, der anderen Parteien, sich darauf jetzt einzustellen, geht es um die Wähler. Da könnte man auch sagen, das sind ja auch Wählerinnen und Wähler, die jetzt in Brandenburg das beobachten. Wir kennen ja die kollateralen Effekte, die von der einen zur anderen Wahl sich auswirken und sich Gedanken machen. Also die leere Mitte, die in diesen Ostländern existiert, traditionell, die kann man nicht auffüllen. Aber trotzdem kann man sich natürlich überlegen, wie man Mehrheitsbildung betreiben möchte, in welchem Lager. Also es kommt darauf an, wer diese Frage zu beantworten hat. Das, was wir im Moment beobachten, ist, dass die AfD nicht unerwartet einfach stillhält. Ne? Die ist ganz ruhig, wartet ab, dass ihre Zeit kommt. Und mein Mitleid gegenüber den thüringischen Parlamentariern ist auch sehr begrenzt, weil sie ja jetzt doch viele Jahre Zeit hatten, sowohl die Geschäftsordnung zu ändern, als auch die Landesverfassung so zu ändern, dass sie handhabbarer ist im Sinne einer wehrhaften Demokratie. Jetzt so zu tun, als wäre die Sperrminorität irgendeine Bedrohung, das wusste man vorher. Da ist mein Mitleid wirklich überschaubar. Sie haben keine Mehrheit hinbekommen, sich Gedanken zu machen, wie die Kuriositäten, die mit der Wahl des Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang so formuliert sind, wie mit der Kuriosität Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten. All diese Dinge gibt es in den anderen Landesverfassungen nicht. Und deshalb ist das auch eine Konsequenz zu sagen, das Nicht-Tun hat eben nicht geholfen.
Vielleicht folgen wir mal diesen Strängen und zerlegen das mal so ein bisschen in seine Einzelteile, die du angesprochen hast. Also nennen wir es mal parlamentarischen Umgang, parlamentarische Praktiken, Mehrheitsfindung, zweite Dimension Wählerresonanz und dann vielleicht auch, das ist ja jetzt auch nicht ganz unerheblich und dockt ja bei dem an, was Klaus Dörre mit Schicksalswahl formuliert hat, die Idee, dass das jetzt irgendwie Resonanz erzeugt an anderen Stellen. Das ist ja erstmal eine These, über die wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen sollten, ob das denn wirklich so ist oder ob das alles wieder verpuffen wird als Effekt. Aber interessant fände ich tatsächlich mal so ganz konkret jetzt über die beiden Länder, aber vielleicht auch mit dem Thüringer Akzent mal zu sprechen, was eigentlich unmittelbar ansteht. Also wir haben Fristen für die konstituierende Sitzung des Landtages. Und üblicherweise erster Akt ist die Wahl von Landtagspräsidenten. Jetzt kann man sagen, in Sachsen ist es vergleichsweise leicht. Die CDU ist die stärkste Kraft. Da wird es eine CDU-Kandidatur um den Landtagspräsidentenposten geben. Die anderen werden sich dahinter versammeln. Aber in Thüringen stellt sich genau schon die Frage, ne? Da weicht man gewissermaßen von der parlamentarischen Praxis ab. Stärkste Fraktion stellt. Jetzt ist ja nicht zu vermuten.
Aber noch weiter. Also in der Geschäftsordnung ist wirklich das Vorschlagsrecht so beschrieben, in Sachsen auch etwas abgeschwächt. Man hat den Eindruck, in den 90er Jahren hat man lernend irgendwie nochmal gesagt, bitte achte darauf, dass normalerweise die stärkste Fraktion auch den Landtagspräsidenten stellt. Das ist eben keine eingeübte, gelernte Praxis gewesen. Da hat man das so reingeschrieben, dass es so sein sollte. Das gibt es in keiner Westverfassung, nur dort. Also kann man das eigentlich auch sehr schlecht umgehen, wenngleich die Verfassung eindeutig ist, dass einfach der mit absoluter Mehrheit Gewählte dann auch gewählt ist. Ne? Aber es wird vermutlich deshalb dann mehrere Wahlgänge schon mal geben beim Landtagspräsidenten.
Das heißt, wahrscheinlich wird sich so ein Muster reproduzieren, was wir im Bund haben. Es gibt das Vorschlagsrecht für bestimmte Posten. Also da kann die AfD ja gewissermaßen auch immer Vorschläge unterbreiten für stellvertretende Positionen, was den Bundestagspräsidenten angeht. Und dann wird abgestimmt und dann geht so aus, wie jetzt gefühlt, weiß nicht, zwischen zum 25. oder 30. Mal, die AfD-Kandidaten werden abgelehnt. Das wird dann in Thüringen passieren. Ne? Die AfD macht den Vorschlag. Aber es wird abgelehnt und dann werden möglicherweise Geschäftsordnungsdebatten geführt, wie das nächste Vorschlagsrecht aussieht. Oder hast du da eine klare Einschätzung, was der nächste Schritt ist, dass das Vorschlagsrecht dann angesichts dieser ein bisschen unklaren, schwammigen Formulierung dann unmittelbar auf irgendwen anders im...
Ja, die Geschäftsordnung ist insofern eindeutig, wenn die ja man sich darauf wieder verständigt, dass eben die Mehrheitsfraktion hier proportional zu den anderen das Vorschlagsrecht hat, wenn man sich dem im ersten Wahlgang stellt. Aber es nicht zur Mehrheit führt, werden die anderen argumentieren, die Verfassung ist übergeordnet, jetzt können verschiedene andere Vorschläge auch kommen und so wird das ja auch erfolgen. Thüringen hat einmal schon einen Vizepräsidenten gehabt des Landtages von der AfD. Auch das ist ungewöhnlich. Das gab es. Er wurde möglich in einer Konstellation, die Bodo Ramelow eben bei Richterwahlen da im Tausch praktisch angeboten hatte. Aus der Minderheitskonstellation war das so ein Deal. Und in Sachsen ist wiederum anders. Da muss in 4 Monaten wirklich, muss man auch eine Regierung schon haben. Sonst gibt es Neuwahl. Das gibt es in Thüringen nicht.
Was mir durch den Kopf geisterte, ist, dass wir ja auch irgendwie unterstellen, die AfD hätte ein Interesse daran, dass sie möglicherweise auf irgendeinem Wege den Landtagspräsidenten stellen könnte. Ich glaube, es ist noch fraglich, ob das tatsächlich so ist, denn man kann ja auch argumentieren, das ist ja sozusagen auch das, was angelegt ist in der Reaktion. Wir können abwarten, lass die anderen mal machen. Beim nächsten Mal werden wir noch besser dastehen, zu sagen, es manifestiert sich dieses Wir-gegen-alle-Logik. Das hat ja auch eine Resonanz auf der Wählerebene. Ne? Also die Wähler der anderen Parteien sind sich völlig einig darin, dass die AfD nicht an der Regierung beteiligt werden soll. Alle wollen sie raushalten. Es gibt eine Vereinbarung, dass die AfD keinerlei Regierungsbeteiligung zugestanden bekommt. Also um dieses Narrativ weiter zu bespielen, ist es eigentlich ja fast erforderlich, dass man mit wehenden Fahnen untergeht und sich dann wiederum zum Opfer des parlamentarischen Betriebs darstellt, weil der kurzfristige Nutzen dieses errungenen Postens hinter dem zurücksteht, was sich langfristig gewinnen lässt. Also wäre ja eigentlich die Vermutung, wir werden irgendeine Art von Zauberei erleben, große Aufregung und Aufwallung, aber eigentlich immer mit dem Ziel, wir wollen eigentlich gar nicht, dass das vielleicht sogar am Ende für uns gut ausgeht oder wir irgendwie beteiligt werden, sondern es muss wieder die Idee klar zutage treten, die anderen Parteien gegen uns. Und das ist sozusagen unser Lebenselixier für die ganze Legislatur, egal wie lange sie dauert, ne?
Ja, das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist der Regelverstoß. Das haben Sie ja bei der letzten Wahl mit Kemmerich auch vorgeführt, eben Kandidaten dann für die Wahl des Ministerpräsidenten nominiert, der aber keine einzige Stimme von Ihnen erhalten hat. Also der Regelverstoß ist genauso wie dieses Narrativ, wir sind Opfer, die anderen immer gegen uns. Insofern ist da die Geschichte noch nicht auserzählt. Man kann da viele Regelverstöße sich vorstellen. Einziehen, nicht einziehen, sofort Beschwerde, Verfassungsgericht Beschwerde einlegen. Also das wäre jetzt kein Regelverstoß, aber praktisch, wir gehen von Kalkulierbarkeit aus. Das Unerwartete macht diesen Rechtspopulismus stark und das können die.
Aber das finde ich nochmal einen interessanten Gedanken. Da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, weil die wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du sozusagen, der Regelverstoß ist Lebenselixier, auch der AfD. Das Interessante finde ich, dass auf der anderen Seite in einem Teil der Debatte auch vor der Wahl, du hast ja eben angedeutet, die Diskussionen in der vergangenen Legislaturperiode über Anpassungen der Verfassung, ja immer aber gleichzeitig unmittelbar regelbasiert diskutiert werden. Also man muss jetzt sozusagen die Regeln anpassen, die Regeln noch ein bisschen nachjustieren, damit man dem Regelverstoß vorbeugt. Das finde ich ist aber eigentlich ein bisschen paradoxe Logik, denn die Annahme, dass sich irgendwo eine unzulängliche Regel findet, die ich trotzdem brechen kann oder dehnen kann, das bleibt ja trotzdem erhalten. Und ich finde, das zieht sich auch ehrlich gesagt das Reizreaktionsschema über die verschiedenen Ebenen. Denn wenn man das jetzt über den Thüringer Blick hinausweitet, haben wir ja aus meiner Sicht eine ähnlich gelagerte Diskussion, wenn es zum Beispiel um die Anpassung des Grundgesetzes mit Blick auf das Verfassungsgericht oder Richterwahl geht. Da ist ja eigentlich auch die Annahme, jetzt basteln wir hier nochmal ein bisschen an den Regeln rum, damit wir möglichst dieses Regelregime so sozusagen ausbauen, dass wir bestimmten Regelverstößen vorbauen. Aber das wird doch im Zweifelsfalle scheitern, weil es immer irgendeine Art von Verfassungsregel gibt, die nicht so detailscharf ist, dass sie nicht an irgendeiner Art und Weise oder auf irgendeine Art und Weise aufzubrechen wäre, oder? Also ist nicht eigentlich das Reizreaktionsschema total falsch, permanent sozusagen mit Überkonstitutionalisierung zu antworten? Was wäre denn sozusagen die Alternativantwort, außer sich jetzt wiederum in Geschäftsordnungsdebatten, in Verfassungsanpassungsregimediskussionen zu ergehen? Was wäre denn sozusagen eine angemessene politische Reaktion auf den Regelverstoß?
Ja, und man kann natürlich auch demokratietheoretisch anmerken, es ist schon seltsam, dass man ein System so justiert, damit bestimmte Kräfte am Ende nicht mehrheitsfähig werden können. Das gibt einem natürlich auch zu denken. Also man schützt sich gegen ein Ergebnis einer demokratischen Wahl. Und damit bestimmte Kräfte nicht am Ende politisch reüssieren. Das ist demokratietheoretisch nicht unproblematisch. Es trifft hier in Thüringen eben eine Verfassungsschutz eben nicht nur beobachtete, sondern eben auch als extremistisch deklarierte Partei, noch dazu mit einem Parteifunktionär an der Spitze, der eben faschistisch agiert, nachweislich, wenngleich das Wahlprogramm keine faschistischen Grundzüge zeigt. Also das ist doppelt problematisch, diese Form von Konstituierung. Insofern wäre die politische Konsequenz nach wie vor zu werben für Parteien, empathischer zu werden von diesen Parteien aus gegenüber den Problemen, Sorgen, Nöten, Ängsten vor allen Dingen. Es war ja eine Angstwahl, die wir da beobachtet haben, um für sich selbst Attraktivität so zu erhöhen, dass man eben auch gewählt wird. Ich finde, das ist die eigentlich legitime und richtige Antwort, wäre das gewesen.
Also vielleicht kann man nochmal, weil es hier auch gerade liegt, so ein bisschen Lesetipp nochmal abgeben, weil diese Idee von der problematischen Konstitutionalisierung hat der Philipp Mano, der jetzt in Siegen ist, ganz interessant aufgearbeitet und sagt, eigentlich schützt sich sozusagen die Demokratie gegen das Mehrheitsprinzip, also indem man sie sozusagen substanziiert, also sagt, Demokratie besteht nicht in Prozessorientierung, also wir haben faire Wahlen, die führen zu Ergebnissen und so haben wir über Wahlen, Macht und Regierungswechsel, haben wir sozusagen angeflanscht alle möglichen anderen Ideen, die sich so aufaddieren zu dieser Idee der liberalen Demokratie und das Mehrheitsprinzip, was auch und mitkonstitutiv ist, geht dann sozusagen zum Teil ein bisschen verloren, weil man sagt, also wir haben hier aber einen Verfassungsrahmen, hier haben wir einen Rechtsrahmen, hier haben wir bestimmte rechtliche Regulierung und so weiter. Also das Einhegen, und das ist sozusagen das, was du eben gesagt hast mit dem demokratietheoretischen Problem, was wir auch in Thüringen erleben. Also wir haben die AfD auf der einen Seite, die für sich reklamiert, wir haben aber doch ein Mandat, wir sind die stärkste Kraft, eigentlich müssten wir jetzt. Und jetzt geht es aber darum, sozusagen dieses demokratische Ergebnis in Zweifel zu ziehen, aus berechtigten und nachvollziehbaren Gründen vielfach. Aber das verschärft sozusagen das Problem. Ich finde.
Und noch ergänzend, die extrem hohe Mobilisierung ist ja auch interessant zu sehen, eben zu sagen, über 70%, das sind ja Traumwerte international. Und das bei Landtagswahl, auch in diesen Ländern gab es ja vorher. Also unsere Annahme, dass das natürlich ein Hinweis ist für eine partizipativ unterstützte, auch repräsentative Demokratie, mag stimmen. Aber wenn wir uns angucken, wohin eben die Nichtwähler vor allen Dingen gegangen sind. In der Wählerwanderung sind sie zu den populistischen Parteien gegangen. Also ist auch die Annahme, dass hohe Wahlbeteiligung die Qualität von Freiheit am Ende sichert, erstmal eine schwierige Annahme. Sie drückt sich, oder Wahlen sind ein verlässlicher Gradmesser des Vertrauens. Vertrauen hier eben nicht in die Parteien, die wir aus der Berliner Republik etabliert kennen, sondern Vertrauen in neue Parteien. Deshalb gab es höhere Wahlbeteiligung.
Ja, vielleicht ist dann hier für die beiden Landtagswahlen auch diese Polarisierungsthese einigermaßen zutreffend, zu sagen, wir haben sozusagen eine Polarisierung auf beiden Seiten. Also wir sehen die Anhängerschaft der anderen Parteien, die in vielem uneins sind, aber in einer Sache sind sie sich einig, die AfD soll nicht in die Regierung. Und auf der anderen Seite die AfD-Wählerschaft, die, wenn sie sich einmal entschieden hat, die Partei zu wählen, sozusagen die Brücken hinter sich abbricht. So hat die Viola Neu das in ihrer Wahlanalyse für die Adenauer-Stiftung jetzt gestern oder vorgestern formuliert. Also wenn man einmal über die Brücke zur AfD gegangen ist, dann reißt man die Brücke sozusagen hinter sich ab und dann ist man auch für politische Kommunikation der anderen Seite nicht mehr so empfänglich. Und dann hat man sozusagen dieses Delta aufgemacht. Wenn man jetzt dieses Bild mal weitertreibt, also wir waren jetzt eben bei der Frage Landtagspräsident und der Reaktion im parlamentarischen Raum, aber die entscheidende Frage, über die ja eigentlich alle nachgrübeln, ist, was das jetzt für Regierungsbildung und für Mehrheiten eigentlich heißt. Was ist jetzt, oder hast du eine Meinung dazu, was dann jetzt der richtige Weg ist? Denn sozusagen mehr vom Gleichen scheint ja nicht irgendwo hinzuführen, sondern verschärft ja gewissermaßen nur die Fragmentierung. Also man braucht, um sozusagen die Front gegen die AfD aufrechtzuerhalten, noch immer mehr und durchaus ja auch immer problematischere Partner im Sinne von die Passgenauigkeit zueinander geht immer weiter zurück. Also wir sehen jetzt, das BSW spielt auf einmal eine Rolle und so weiter. Ist der Punkt nicht vielleicht gekommen, so eine Art Schüssel-Österreich-Move zu machen? Also die Strategie ist gescheitert. Wir holen die AfD ins Boot, auf irgendeine Art und Weise. Ist das ein veritabler strategischer Gedanke, den man spielen kann? Ist das dann der Dammbruch gegenüber dieser in Thüringen schon extremistisch daherkommenden Partei? Oder ist es verstellt durch auch den Groupthink der anderen Parteien, dass das gar nicht als strategisches Kalkül in der Schatulle liegt? Denn darüber nachzudenken, das haben ja schon die einen oder anderen auch in diesen Ländern schon mal vorgemacht.
Ja, zumal praktisch von unten kommunal politisch die AfD ja überall dominant ist. Auch bei der Europawahl hatte sich das ja nochmal bestätigt, aber die Kommunalwahlen haben ja gezeigt, dass auf der Ebene der Räte, der Stadträte, der Landkreise und so weiter die AfD sehr dominant geworden ist, wenngleich in Thüringen zahlenmäßig die CDU knapp vor der AfD lag bei der Kommunalwahl. Aber es gibt, man kann praktisch sagen, weltweit ja keine Antwort auf die Frage, die du jetzt gestellt hast, die am Ende dazu führt, dass rechtspopulistische oder rechtsradikale oder auch linksradikale Parteien durch drei strategische Muster im Sinne eines Masterplans systematisch zu verkleinern werden. Die gibt's ja nicht. Und also das Ausgrenzen nicht, das Stigmatisieren nicht, dass die Abwehrkoalition auf rationaler Ebene ihnen zu begegnen. Das Einzige, was in Deutschland bislang, also auch das Brandmauerkonzept nicht, das hat sie groß gemacht, aber das, was wir eben nur als historisches Beispiel kennen und deshalb geradezu erwartbar permanent verwerfen, ist diese sogenannte Einbindung. Auf kommunaler Ebene wird sich das in der einen oder anderen Facette zeigen, aber auf der Ebene darüber nicht. Also die Einbindung, das ist die Wahrnehmung, auch das könnte man von den Regierungsforschungen auch nachweisen, der Nationalsozialisten, nicht zufällig, auch in Thüringen, hat eben nicht nur zu einer Einhegung einfach geführt im Sinne eines Stillstellens, eines Entlarvens, eines Demaskierens, sondern hat den Weg bereitet, sie stärker zu machen letztlich. Das ist die einzige historische Erfahrung, die wir dazu haben. Die anderen historischen Erfahrungen mit der NPD waren ja auch in 7 Landtagen, hat aber dazu geführt, dass sie rausgeflogen ist durch gesellschaftliche und politische Veränderungen. Wir haben keine abweichende Strategie von damals, um zu sagen, das führt in diese oder in jene Richtung. Deswegen hat das auch, gilt das nicht als Vorbild, sondern als ein Weg, der praktisch nicht begehbar ist. Ich sehe das auch nicht, dass man dieses historische Ensemble, was dem hinterlegt ist, heutzutage überbrücken könnte.
Mhm. Ja, und wenn ich es jetzt richtig erinnere, die akademische Überleitung wäre das, was sich dann bei Ziblatt und Lewitzki findet, also wie Demokratien sterben, die ja das sozusagen auch nochmal mit ihrem Argument adeln und sagen, also sobald die Brandmauer fällt und sobald man sie sozusagen beteiligt, ist die Büchse der Pandora eigentlich geöffnet. Es gibt keinen Weg zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es damit das Problem einhegt, ist nicht gegeben. Also lass uns sozusagen diesen Pfad nicht runtergehen. Ne? Und das scheint ja sozusagen auf der Bearbeitungsebene der Parteien ja auch genau so als Argument auch zu verfangen. Also finde ich interessant, dass wenngleich Wählerschaft und Partei-Establishment sozusagen ja manchmal nicht unbedingt einer Meinung sind, aber da ja doch ziemliche Deckungsgleichheit ist, in weiten Teilen. Ja, die Wähler wollen klare Abgrenzung zur AfD und die anderen Parteien sagen auch, und zwar jetzt ja auch nach dieser Wahl unisono, also wir können über alles Mögliche nachdenken, die Union denkt über Bündnisse mit dem BSW nach, aber die AfD ist nicht Teil dieser Kalkulation. Das spricht dafür, dass dieses Theorem unheimlich wirkungsmächtig ist.
Ja, aber es ist eben eine besondere Arena des Lebens. Sie hat mit der Alltagsarena des Lebens in Thüringen und Sachsen nichts zu tun. Hier wirkt in der Alltagslebenswelt der Menschen die Normalisierung der AfD als eine Partei wie alle anderen. Dem begegnet man im Kindergarten, in der Nachbarschaft, bei der Feuerwehr. Überall sind Leute Fans der AfD oder machen bei denen mit oder sie wählen sie. Da einen Weg zu gehen, sie auszugrenzen, würde für die komplette Isolierung, führen. Aber dieses Lebensmodell, diese Arena des alltagspraktischen Umgangs ist unübertragbar in die Politik, sehe ich nicht. Ich sehe keine Akteure, die das für sich wirklich favorisieren. Und die Prämisse, Labilität zu wagen, wie das ja in Thüringen über 5 Jahre probiert worden ist. Und immerhin muss man sagen, es hat auch 5 Jahre Haushaltsentscheidungen gegeben. Ein Budget für den Landtag, das hat funktioniert. Ist nicht in Anarchie am Ende geendet. Das kann man nicht sagen. Es gibt Leistungserfolge der thüringischen Regierung. Es gibt natürlich auch Gesetze, die gegen die Minderheit gemacht worden ist, von AfD und CDU zusammen. Auch da gibt es Beispiele. Aber diese Labilität zu wagen, ist ja auch ein institutionelles Setting, was gelernt war, was man nicht mehr haben möchte. Also ich rechne nicht mit einer Duldung, Tolerierung einer Minderheitsregierung. Einen Ministerpräsidenten zu wählen im dritten Wahlgang ist ganz einfach. Aber dadurch ist noch keine Regierung stabil da. Insofern ist schon die Frage, wie die Linke sich hier verhält, die Abgeordneten. Es gibt seit Monaten ja Auszehrungsprozesse prominenter Leute, die aus der Linken ausgetreten sind, in die Konstellation der BSW. Es ist ja letztlich eine Konstellation, wie wir sie von der PDS zur WASG, die Rückabwicklung sehen. So kommt mir das manchmal vor im Parteienwettbewerb. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen Parlamentarier überzeugen kann, doch bei der BSW in der Fraktion am Ende mitzumachen. Das klingt im Moment abenteuerlich, ist es aber, glaube ich, über Monate gerechnet nicht. Denn Ramelow bleibt geschäftsführend unbefristet im Amt. Ist jetzt keine Anarchie, die in Thüringen ausbricht. Die haben Zeit und sie haben nicht die 4-Monatsfrist wie in Sachsen.
Genau, das war jetzt genau mein Gedanke, der mir gerade kam, ne, dass wir da ja nochmal interessanterweise auch so verfassungsrechtliche Differenzen sehen, weil wir das vielleicht so zukleistern mit sozusagen jetzt im Osten, jetzt kommt Brandenburg noch dazu, aber dann gibt es natürlich fundamental große Unterschiede, weil die Sachsen haben ja, ist richtig 4 Monate Frist, ne? Also in der
ja, und die haben ja eine Mehrheit.
Genau.
Mit der also Brombeer-Konstellation als Abwehrkoalition, also eine brombeerhafte Abwehrkoalition gegen die AfD, da ist ja eine klare Mehrheit da. Gut, das muss man sich finden erstmal. Also kreative Kooperation, erstmal über die Logik des Vertrauens, trauen sich die Spitzen zu, gemeinsam etwas zu vereinbaren, dass es auch in den Räumen bleibt, nicht weitergesprochen wird. Das ist ja erst der Ausgangspunkt. Und dann finden wir auch Gemeinsamkeit.
Ich hänge noch bei deinem vorhergehenden Gedanken zu dem, so habe ich es jedenfalls verstanden, dem Auseinanderklaffen von kultureller, gesellschaftlicher Realität, die sich dann abbildet in Alltagserleben plus vielleicht noch der kommunalen Ebene, des kommunalen Zusammentuns. Also, wie so verstanden, da gibt es eine gewisse, zum Teil Hegemonie der AfD, was sozusagen das Bespielen der alltagskulturellen Praktiken angeht und eine weitgehende Entkopplung auf der landespolitischen Ebene. Denn das ist ja interessant und geht ja auch ein bisschen unter, wenn wir uns das Ergebnis der AfD angucken. die um die 30 oder über 30 heißt ja immer noch, da sind immer noch 70, die was anderes gewählt haben. Und für die ist völlig klar, wir wollen die nicht in der Regierung beteiligen. Die interessante Frage, ich glaube, es bleibt eine Frage, ist, ob das irgendwann zum Problem wird, dieses Auseinanderklaffen dieser gesellschaftlichen Logik und der politischen Abbildung. Vielleicht ist das sozusagen auch die Schere, die sich immer auftut zwischen Formaten der repräsentativen Demokratie und den dämpfenden Effekten gegenüber solchen gesellschaftlichen Veränderungen. Aber gleichzeitig die problematische Natur dieser Sache auch, dass wenn das allzu sehr auseinanderklafft, möglicherweise dann in einem großen Rutsch sozusagen auch die politische Szenerie ins Rutschen gerät, weil sich dann überhaupt so Alltagserfahrungen und politische Repräsentanz gar nicht mehr in Deckungsgleichheit bringen lassen. Ich will aber eigentlich auf einen anderen Gedanken hinaus, nämlich nochmal die Reaktion auch der Parteien jetzt in einem bundespolitischen Maßstab. Denn mein Eindruck jetzt in der Kommentierung, und das war ja auch das, was Klaus Dörre da mit Schockwellen oder Schicksalswahl formuliert hat, gleichzeitig ist aber mein Eindruck, es wird sozusagen jetzt auch noch sozusagen aufgepustet für bundespolitische Effekte und die Folgewirkung auch in anderen Teilen der Republik. Ich stelle mich jetzt mal auf einen anderen Standpunkt und sage, nun ja, gucken wir uns mal die Zahl der Wähler an und die Größenordnung, über die wir da in Thüringen und Sachsen insgesamt sprechen. Das ist ja jetzt bundesweit betrachtet eine vergleichsweise kleine Zahl an Wählerinnen und Wählern. Kriegen die eigentlich jetzt zu viel Aufmerksamkeit mit diesen Ergebnissen auf der bundespolitischen Ebene oder ist das irgendwie angemessen, diese Reaktionen, die wir jetzt so hektisch seit Sonntag erleben?
Naja, es ist eine schwere Prüfung für die Demokratie in diesen Ländern, durch eben erstmals größte Partei und Fraktion bei einer Landtagswahl einer extremistischen, sicher als extremistisch auftretenden Partei. Das ist die Besonderheit. Insofern kann ich auch verstehen, dass da eine Besonderheit in der Kommentierung und Wahrnehmung ist. Aber das andere Argument habe ich auch immer gebracht. Die Größenordnung ist, das ist eine Minderheit der Minderheit, die wir erlebt haben. Meine Beobachtung ist eher, dass es eine Wagenburg gibt in der Berliner Republik. Man hat sich da letztlich rausgehalten, man hat es aufgegeben, dass man auch die SPD zu einer kleinen Partei geworden ist, nicht nur die anderen es schon sind. Das hat man aber eingepreist. Und ich garantiere, dass wenn Brandenburg rum ist, der Osten wieder in die Beachtungslosigkeit zurückfällt, wir uns auf die Bundestagswahl einstellen und die nach einem ganz anderen oder in vieler Hinsicht anderen Muster und anderen Mobilisierungskontexten abläuft. Das wäre meine Vermutung, weil eben in der Tat die Ostidentität mit dem Osttrotz, mit dem Oststolz in einer schrumpfenden Gesellschaft mit der sogenannten demografischen Angst in keiner Weise übertragbar ist auf Westphänomene. Und auch in keiner Weise das Parteiensystem, auch wenn es sich so nannte, vergleichbar war. Es keine Bindung an die Parteien jemals gab. Das ist, das kann man sagen, ist moderner. Es ist durch das eruptiv experimentell überraschende, bindungsloser, vielleicht personenbezogener, wie auch immer, moderner, kann man sehen. Aber ich sehe hier eine ganz besondere Konstellation, die nicht wirklich übertragbar ist. Schrumpfende Gesellschaften, natürlich haben wir in Teilregionen im Westen das auch, aber in weiten Teilen überhaupt nicht. Insofern ist der Mechanismus der Angst etwas anderes.
Kaufe ich als erstes mal das Argument und trotzdem habe ich noch vor Augen, dass, ohne da jetzt eine Analogie zu ziehen, aber der Eintritt neuer Wettbewerber in den Parteienwettbewerb haben wir ja auch in westdeutschen Ländern erlebt. Trotz ausgeprägterer Parteiidentifikation, trotz auch größerer Graswurzelorientierung der Parteien, größerer Mitgliedschaft der entsprechenden Vorfeldorganisationen. Aber
ja, aber ist doch ein Qualitätsnachweis, doch gut. Defizitparteien entstehen genau dann, wenn die anderen das nicht abbilden. Und das System ist so frei und wir als Wähler sind auch so frei, dass es dann zu etwas Neuem kommt, wenn die anderen es nicht abbilden. Das ist doch gut. Aber es heißt nicht, dass die Neuen bestehen bleiben. Sie können auch integriert werden wieder in die anderen.
Also ich hatte nämlich jetzt deswegen auch gar nicht unbedingt an die AfD gedacht, sondern an die wirklichen New Kids on the Block, nämlich das BSW. Ne? Weil das wäre, finde ich eigentlich den interessanten Gedanken dabei, wenn man sich auch die Positionierung, die da erkennbar wird, anschaut, dann würde ja das BSW auf der programmatischen Angebotsseite der Parteien auch in allen anderen Ländern und auch auf der Bundesebene eine durchaus gravierende Lücke füllen. Ja? Also man sagt, die sind vielleicht sagen unter sozioökonomischen Politikangebotsgesichtspunkten progressiv oder linksorientiert, aber gesellschaftspolitisch konservativ. Da wird es ja wahrscheinlich eine Resonanz geben. Und ich glaube, das ist vielleicht der interessante Dreh, dass wir jetzt auch in unserer Diskussion, man startet sozusagen fast natürlich bei der AfD, weil die auch so ein herausragendes Ergebnis in Thüringen hat, weil sie in Sachsen konkurrenzfähig wird, weil sie auch laut sind. Aber jetzt für die mittelfristige Perspektive finde ich unheimlich interessant vor dem Gesichtspunkt, welche Rolle das BSW spielen kann und ob es denen gelingt, jetzt die, sozusagen die Nachfolge der alten Ostformation anzutreten oder ob sie es genau schaffen, doch wieder an der WASG-Ebene anzudocken und zu sagen, wir sind auch eine westdeutsche Kraft. Hast du denn, also weil das, ich will es nochmal als Frage auch an dich formulieren, weil wir haben ja jetzt gesehen, die haben sich als, die Landesverbände haben sich jetzt im Osten erstmal gegründet und auf diese ganz originär eigene Art und Weise, dass sie wie so eine Kaderpartei daherkommen, also sie nehmen erstmal gar nicht auf, sie halten das klein und so weiter. Aber die Expansion ist ja angelegt. Also die Idee, dass jetzt auch im Westen solche Landesverbände sich gründen, ist ja auch kommuniziert.
Also Wagenknecht kann erstmal kein Interesse daran haben zu regieren, weil sie ihren Weg machen will bis zur Bundestagswahl durch Fundamentalopposition. Dann kennen wir die Eigenwege von Landesverbänden, auch wenn sie ganz klein und mini sind, dass sie schon sagen, wir sind selbst und lassen sich von Bundesparteien nicht reinreden. Eigentlich ist das ab 18.30 Uhr immer der Fall. Das erwarte ich auch in Brandenburg, in Thüringen ohnehin, in Sachsen vielleicht abgeschwächt. Vom Personal her ist das erwartbar. Aber das, was du in Frage stellst, ist die Dauer, die und die Kraft, die von so einer Partei, die linksautoritär aufgestellt ist, ausgehen kann. Ich sehe noch nicht, dass wirklich ein gesellschaftlicher Grundkonflikt abgebildet ist. Es ist ein Sammelsurium, so wie du es beschrieben hast, ja. Aber es ist ja nicht zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Zentrum und Peripherie, es ist einfach zwischen links und rechts etwas Gemeinsames zu finden. Ist das ein Grundkonflikt, der abgebildet ist? Oder ist es eben erstmals wie die Schildpartei nach wie vor eine Partei, die um die Idee und die Projektion einer Person da ist und damit etwas Neues wäre? Dann ist aber die langfristige Konstellation viel fraglicher, als das bei den anderen Parteien der Fall ist, die eben über Konfliktlinien sich gebildet haben. Ich bin da unsicher im Urteil, aber das sehe ich. Und es war im Osten ganz klar eine Perspektive, das kleinere Übel zu wählen. Weniger staatstragend wie die CDU. Ganz klar nicht so radikal wie die AfD, ohne Beobachtungsstatus. Und in der Wahrnehmung auch fürsorglich kümmernder, als es traditionell die Linke eigentlich bislang war. Dieses kleinere Übel wirkt nicht mit dem gleichen Charme als kleineres Übel eben bei der bundespolitischen Mobilisierung. Da haben wir andere Rahmen da.
Hm. Aber macht dann gewissermaßen jetzt in der politischen Verarbeitung der Ergebnisse nochmal weitere Dilemmata auf, ne? Weil wenn wir jetzt annehmen, das BSW ist auf Wachstumskurs, sie wollen wenigstens mal probieren, ob sie die alten oder existierenden Konfliktlinien bespielen können und sie tun das auch im Westen, dann lebt das davon, dass sie den Konflikt auch am Leben erhalten. Und den können sie nicht moderieren, indem sie in Regierungen gehen, sondern sie müssen den eigentlich laut und lebendig am Leben erhalten, damit sie im Westen reüssieren und dann bei der Bundestagswahl eine Chance haben, in den Bundestag einzuziehen. Und das minimiert dann wiederum die Möglichkeiten der anderen Parteien, sozusagen das BSW zu integrieren und die Brandmauer gegenüber der AfD aufrechtzuerhalten. Und führt dann wieder zu der allgemeinen Einschätzung, dass diese zunehmende Fragmentierung des Parteiensystems einerseits ungewollt ist und auf der anderen Seite problemverschärfend wirkt, weil wir ja die Erwartung haben, Wahlen machen einen Unterschied. Am Ende machen sie doch keinen richtigen Unterschied, weil die Bündnisse so kurios sind oder möglicherweise gar nicht zusammenkommen, dass dann die Widerständigkeit erst recht geweckt wird. Führt mich aber noch zur letzten Rede, die ich gerne zumindest noch anschneiden würde, nämlich: Was ist denn jetzt eigentlich eine angemessene Reaktion der anderen Parteien? Ist nicht jetzt spätestens der Moment gekommen, auf Seiten der Grünen, der FDP, der SPD, der Union und so weiter, sich vielleicht nicht Gedanken zu machen über die AfD und das BSW, sondern über ihre eigenen Politikangebote? Und worin könnte das eigentlich bestehen? Denn diese Auszehrung da im Osten ist jetzt vielleicht nicht für alle überraschend, aber die Auszehrung ist ja auch an anderen Ecken mit Händen zu greifen. Ich meine, die SPD als Kanzlerpartei darbt, die Ampel steht, wo sie steht. Und ehrlich gesagt hat ja bisher auch diese miserable Zufriedenheit mit der Regierung nicht dazu geführt, dass die CDU als strahlende Oppositionskraft jetzt wieder in Größenordnung vorstößt, wo völlig klar ist, dass sie die neue Regierung anführt und der neue Platzhirsch ist. Also ist doch eigentlich die Herausforderung, statt sich die ganze Zeit an den Mitbewerbern abzuarbeiten, angesichts dieser völlig unklaren und auch ambivalenten Lage, sich über sich selber Gedanken zu machen? Siehst du da irgendwelche Anzeichen, dass das erkennbar ist und wie das auch mit Blick auf die Bundestagswahl gelingen kann?
Ja, nicht nur hingucken zu den anderen, sondern auch sich immer von denen irgendwie antreiben lassen. Ne? Das ist falsch. Also dass die Attraktivität hängt mit dem eigenen Selbstbewusstsein zusammen, wie man empathisch diese Mitte, die diese Parteien verkörpern, erweitert. Das ist eigentlich die Herausforderung. Schutz und Sicherheit sind die zentralen Kategorien, die auch im kommenden Jahr eine Rolle spielen werden. Wie können Schutz und Sicherheit im umfassenden Sinne von diesen Parteien über konkrete Gesetze verbessert werden? Und wenn man das noch konnotiert mit der Prise Zuversicht, also nicht diese schlechte Laune der AfD und dieses eine zukunftsängstliche Empörungsbewegung, also der gerade Zuversicht entgegensetzt, muss natürlich untermalt sein, nicht nur behaupten, mit konkreten, praktischen Beispielen, wie man das Problem löst und das nächste Problem und das nächste und dafür mit Mehrheiten wirbt, dann sehe ich da Ausweg. Wenn dann vielleicht nochmal die Konjunktur ein bisschen anspringt, die Inflation verabschiedet sich ja ganz offensichtlich. Wir haben durch die Klugheit der guten Verhandler, der Gewerkschaften, der Tarifpartner ganz viele Bevölkerungsgruppen, die viel mehr Geld am Ende des Monats haben, dann unterlegt das Ganze auch eine Zuversichtsperspektive, die dann nicht so düster aussieht. Also da, finde ich, sind die Chancen der Parteien. Und zwar eben nicht einzeln, sondern vielleicht, wenn die Ampel anbelangt, nochmal sich zusammenzureißen und zu dokumentieren, dass mit der Mehrheit so einer Fortschrittsregierung vielleicht auch Fortschritte erreichbar sind. Ich sehe allerdings nicht, dass die drei sich wirklich nochmal verständigen. Es gab so viele Einstein-Ereignisse, bei denen man gedacht hat, jetzt aber, nein, das ist irgendwie vorbei. Weil ich glaube, nicht nur der Vertrauensabriss der Bürger zu dieser Ampel ist nicht mehr wirklich großartig kittbar, sondern es gibt auch einen Vertrauensabriss innerhalb der wichtigen Akteure dieser Koalition.
Was mir noch durch den Kopf wandert, ist, wer denn der Träger so einer Art von Zukunftshoffnungsorientierung eigentlich sein kann. Weil das ist ja, finde ich, auch das Paradoxe der vergangenen Monate, dass die Regierung ja gleichzeitig sich selbst auch die beste Opposition ist. Also sich selber die ganze Zeit schlechte Noten auszustellen, in Sack und Asche zu gehen. Man hat ja fast schon der Union die Oppositionsrolle streitig gemacht, indem man sich selber gedeihlich gestritten hat. Also die Frage ist, findet jemand so eine Art von nicht aufgesetzter Zukunftsperspektive, sondern kann die auch glaubhaft vermitteln? Und vor allen Dingen, will die Union das? Denn da hat man ja auch das Gefühl, dass sie eigentlich nicht das gerade als ihr Geschäftsmodell verstanden hat, zu sagen, wenn die Ampel schon keinen Fortschritt organisiert, dann machen wir das, vielleicht anders, in einer anderen Tonalität, aber wir signalisieren das. Auch die Diskussion ist ja unheimlich rückwärtsgewandt eigentlich jetzt und in der Problemverarbeitung. Und ich finde, es findet auch eine sprachliche Entsprechung durch diese permanente Betonung dieser Krisenhaftigkeit der aktuellen Lage. Also wenn man jetzt 5, 6, 7, 10 Jahre lang immer nur von Krisen und multiplen Krisen, Stapelkrisen, Polykrisen gesprochen hat, dass das irgendwann Resonanz entfaltet und irgendwann sozusagen auch die Wählerschaft sagt, ja, wenn die alle davon sprechen die ganze Zeit, dann wird es ja offenkundig krisenhaft sein, dass das irgendwann gekauft wird als Argument. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Also wäre doch wahrscheinlich dieser performative Akt, also auch nochmal eine wichtige Übung dabei, also nicht nur programmatisch, sondern auch die Art des Sprechens über politische Sachverhalte, oder?
Ja, es gibt auch nur einen, der das kann, der das ja auch anwendet, das ist Habeck. Natürlich sagt er auch, er macht Fehler und spricht darüber die Fehler, aber er ist einer, der ja patriotisch Zuversicht verbreiten kann, so wie er agiert und so wie er auch spricht. Bei den anderen Akteuren bin ich da sehr zurückhaltend. Ob sie diesen vielleicht auch manchmal notwendigen charismatischen Überschwang in irgendeiner Weise einbringen können, da müssten andere Namen her, um das zu dokumentieren, um dafür stehen zu können. Weil die also eben genau diesen Sprech nicht auffüllen, sondern diese Sehnsucht, dass es besser wird. Und ich meine, die ganzen Transformationsüberlegungen wird immer vergessen zu sagen, nur dadurch wird es am Ende besser. Warum soll man dem sonst folgen? Also wer kann Hoffnung für das Bessere machen? Welche Person ist ein bisschen auch unverbrauchter und auch glaubwürdiger, das zu machen, der man sehr gerne auch folgen würde?
Doppelt interessante, stabile Ambivalenz am Ende, ne? Das ausgerechnet du jetzt gesagt hast, vielleicht könnte das der Protagonist der Grünen, die bei dieser Landtagswahl entweder komplett unter die Räder geraten sind oder zumindest rhetorisch von den einen als Hauptgegner und von den anderen als...
Ja, weil er auch der Einzige ist, der ambitionierte Politikvorhaben formuliert. Die anderen sagen, wir beschützen euch, es bleibt alles so, wie es ist, wir bemühen uns drum, aber das ist ambitionslos in der Regel. Und das ist klar, das polarisiert und das macht ihn nicht bündnisfähig, das macht ihn nicht größer. Aber es ist ein anderer Politikansatz nach wie vor, der eben in der Berliner Republik auffällt.
Okay, werden wir dann sehen in der Versuchsaufstellung, ob das noch aufgeht dieses Jahr. Okay, wir machen einen harten Schnitt und Schluss für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank.